Ohne Moral, dafür mit viel Geld kann man sich nahezu alles erlauben. Keine wirklich neue Erkenntnis. Sie ist nicht nur richtig, aber eben auch nicht nur falsch. Siehe die Niedertracht, mit der der US-Finanzjongleur Jeffrey Epstein zu Werke ging. Bekannt ist der massenhafte sexuelle Missbrauch wehrloser junger Frauen und Mädchen durch ziemlich mächtige Männer. Möglicherweise steckt aber noch viel mehr dahinter. Blick in den Abgrund. Die Epstein-Files. Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, zugeschaltet aus London ist Anne McElvoy. Sie sind leitende Redakteurin von Politico Europe, einem politischen Magazin, und gleichzeitig Mitglied des Global Reporter Networks des Axel Springer Verlages. Aaron Wiener ist Journalist aus den USA und Sie waren bis vor kurzem Leiter des jetzt geschlossenen Büros der Washington Post. Daniel Laufer ist Investigativreporter bei Paper Trail Media. Das ist ein journalistisches Investigativ-Start-up, wie Sie sich bezeichnen. Und Sie arbeiten unter anderem für den Spiegel und das ZDF. Und schließlich der Soziologe Michael Hartmann. Sie haben sich vor allen Dingen als Elitenforscher einen Namen gemacht. Frau McElvoy, Sie haben Ghislaine Maxwell, die langjährige Vertraute und Komplizin von Jeffrey Epstein, gut gekannt. Das war eine Studienkollegin von Ihnen in England. Sie haben auch über sie eine lange Dokumentation gedreht. Was für eine Person ist denn Ghislaine Maxwell?
Ja, man muss vielleicht auch unterscheiden, was für eine Person war Ghislaine Maxwell, vor allem in dieser Zeit. Ich habe sie als sehr junge Frau gekannt. Wir waren alle, sie waren ein bisschen älter als ich, aber so um 19, 20, 21 bis zu 25, sagen wir mal so. Sie stammte aus einer sehr berühmten, teilweise berüchtigten Familie in Großbritannien. Der Vater war Verleger, verstorbener Verleger von Daily Mirror, also von vielen Zeitungen. Aber auch hatte auch diverse Businessinteressen. Und ich habe Ghislaine Maxwell da kennengelernt in dieser Oxford-Zeit. Das war wirklich eine sehr eigentlich eine beeindruckende junge Frau, ja. Sie konnte brillieren, sie war auf jeden Fall, war sie sehr oft auf Partys, die war auch sehr gesellschaftlich, schon ein Name, wie man sagte, da auf Campus, dann schon ein großer Name. Ich habe sie dann auch in der Zeit gekannt, nach dem Tod ihres Vaters. Er hat Selbstmord begangen und als auch sein Business da eine Krise hatte und dann kam dann ein großer Skandal. Also das heißt, Ghislaine Maxwell war immer sehr nah an ganz extrem, sagen wir mal, Situationen, dass dann schon mit Mitte 20er Jahre hat sie dann sowas durchgemacht und sie war auch, sie stand im Vater sehr nah. Und dann danach ist sie nach New York gegangen. Sie hat mir unter anderem gesagt, sie wollte einen neuen Start. Sie sagt, sie hat das erste Jahr wirklich nur alleine in eine Wohnung gebraucht und jeden Tag geheult. Und dann hat sie gesagt, ja, wie sie so ist, so social wie sie ist, sie wollte erst mal rauskommen, ein bisschen umgehen in New York und hat Jeffrey Epstein kennengelernt. Gut. Und damals hat sie gesagt, das ist ein Start eines neuen Lebens, ein neuer Schnitt für sie.
Darüber wollen wir auch gleich noch reden. Epstein hat ja sehr viele Menschen aus der Elite um sich geschart, die dann auch, nicht alle, einige, zu Tätern und Komplizen in seinem Missbrauchsring geworden sind. Haben Sie denn den Eindruck, auch durch Ihre Forschung, dass Eliten anfälliger sind für das, um was es da geht, weil ihnen alle Türen offen stehen?
Also es gibt einen Punkt, wo Eliten sich unterscheiden von Normalbürgern, dass sie glauben, sie müssten die allgemeinen Regeln und Gesetze nicht zwingend beachten. Sie stünden darüber und das begünstigt sowas. Aber jetzt dieser Fall von sexuellem Missbrauch, also man muss nur in Deutschland an die katholische und evangelische Kirche denken, da hat es ja Jahrzehnte auch gegeben und das waren normale Priester oder sonstige Geistliche. Also das gibt es in allen gesellschaftlichen Bereichen. Das Entscheidende ist, die Eliten, und das gilt auch für die Kirchen, haben die Macht, das unter dem Deckel zu halten.
Herr Wiener, es gibt ja Spekulationen, dass Epstein mit seinem Missbrauchsring eine Operation des russischen Inlandsgeheimdienstes sei und die Russen so auf dass die Russen damit kompromittierendes Material über wichtige Entscheidungsträger im Westen in die Hand bekommen haben, um sie dann damit auch zu erpressen. Welche Rolle spielen denn diese Spekulationen, die es im Moment ja sind, in der US-Politik?
Ja, also es gibt viele Spekulationen. Es gibt also in 3 Millionen von Dokumenten gibt es ein bisschen für alle. Und ich finde, was jetzt wichtig ist, also es gibt so viel, was wir nicht wissen. Aber was wir sehen können, ist die Folgen in der Politik. Und also es gibt zwei große Sachen. Eins ist diese Epstein-Affäre hat eine große Spaltung in der MAGA-Bewegung gemacht und das hat Donald Trump wirklich geschädigt. Und auch sehen wir, dass so viele reiche, mächtige Leute von links, von rechts, überall Kontakt mit Epstein hatten. Und ich glaube, das ist jetzt ein großes Problem für das Vertrauen in das politische System.
Was man jetzt politisch vielleicht auch gar nicht so ausschlachten kann, wenn alle politischen Seiten da irgendwie mit involviert sind. Wobei man ja sagen muss, es sind viele prominente Namen genannt worden, die mit dem sexuellen Missbrauch nichts zu tun haben oder offensichtlich nichts zu tun haben. Herr Laufer, die Vorwürfe, die jetzt bekannt waren, die stammen ja aus diesen sogenannten Files, die jetzt veröffentlicht worden sind, also die Ermittlungsakten der US-Justiz. Sie haben sich die genauer angeschaut. Sie sind ja sozusagen an der Recherche und Aufarbeitung beteiligt. Was sind das eigentlich für Akten? Was kann man da sehen?
Das sind E-Mails, das sind Kontoauszüge, es sind teilweise ganz seltsame Sachen bis hin zu einem Pornoheft, würde ich sagen, das durch und durch geschwärzt wurde, wie das bei einem Pornoheft dann nun mal in so einem Kontext erwartungsgemäß der Fall sein würde. Es sind sehr absurde Sachen letztendlich dabei. Wir haben einen Scan gefunden von einem Presseausweis einer deutschen Journalisten- und Journalistinnenorganisation, der, wie die uns sagt, gefälscht worden sein soll. Es sind wirklich sehr groteske Dinge da drin und ich glaube, es braucht sehr viel Puzzlearbeit, bis man da tatsächlich dann auch Bilder zusammengesetzt kriegt.
Darf ich da nochmal nachfragen? Ich habe mir diese Daten mal rausgeschrieben. Also es sind 3 Millionen Akten, also Blatt Papier muss man sagen, also in diesen. Es sind, nicht, dass ich jetzt da die falschen, 2000 Videos sind in diesen Epstein-Files drin und 180.000 Bilder. Da hängen sich jetzt zwar viele, nicht nur Sie, berufsmäßig hin und gucken danach, aber es ist ein riesiger Wust, ein Tsunami an Informationen, unzusammenhängend, unkoordiniert, auch willkürlich zusammengesetzt. Ist das Methode?
Ich glaube nicht, dass es Methode ist. Ich glaube, das ist nun mal das, was passiert, wenn es ein Gesetz gibt, das vorschreibt, dass das jetzt alles veröffentlicht werden muss. Es gab ja bereits den ersten Datensatz, der kurz vor Weihnachten veröffentlicht wurde. Das waren viel, viel weniger Dateien, ein Bruchteil, vielleicht rund 10.000, sage ich jetzt mal. Und jetzt sind es eben mehr als 3 Millionen, eine andere Dimension. Und dass das nichts ist, was man irgendwie sortiert hingelegt bekommt, das war, denke ich, absehbar, aber eben auch nie die Anforderung.
Altmann, wenn wir jetzt vielleicht einmal auf die Personengruppe gucken, die man da immer aus dem Blick, die immer aus dem Blick gerät, nämlich die Betroffenen, die Opfer, die jungen Frauen und Mädchen, die da Opfer dieses pädokriminellen Rings geworden sind. Es waren ja vor allen Dingen sehr junge Frauen. Gab es da ein bestimmtes Profil für diese Frauen? Nach welchen Kriterien ist man da vorgegangen? Nicht nur Ghislaine Maxwell, sondern eben auch andere Research-Assistentinnen von Jeffrey Epstein.
Also soweit ich das von hier beurteilen kann, nach den Informationen, glaube ich, man hat gezielt nach jungen Frauen gesucht aus schwierigen sozialen Verhältnissen, häufig mit Missbrauchserfahrungen in der Familie oder im Umfeld, die als Erfahrung hatten, es passiert etwas mit uns und wir können nichts dagegen machen, wir können uns nicht verteidigen und dann lässt man das eher geschehen. Das heißt, man hat damit das Risiko minimiert, dass jemand sich wehrt. Und wenn dann von den vielen Frauen eine mal versucht hat, an die Öffentlichkeit zu gehen, dann haben die sehr mächtigen Leute im inneren Kreis dieses Missbrauchsrings alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass da nichts passiert. Das heißt, man hat es mit Geld versucht. Also man hat versucht, die Mädchen einfach zu kaufen mit sehr viel Geld.
Oder Schweigegeld.
Ja, Schweigegeld. Oder aber man hat massiv Druck gemacht von Seiten von Anwälten oder wie in Florida. Man hat schlicht und einfach dafür gesorgt, dass ein Verfahren so glimpflich ausgeht, wie das eigentlich nicht möglich ist.
Gibt es ja einen tragischen Fall, die junge Frau, die Selbstmord begangen hat, der sehr aufsehenerregend war. Frau McElwoy, wie muss man sich da in diesem Zusammenhang Epstein vorstellen, bei diesen sexuellen Straftaten, massenhaften? Ging es dem in erster Linie um Sex oder ging es dem um Macht? Und hat man Sex damit nur instrumentalisiert, um an die Mächtigen zu kommen? Und, wie gesagt, diese Vermutung, dass dann auch andere mächtige Männer in Verlegenheit bringen wollten.
Sowohl als auch. Er war ein übersexualisierter Mensch. Das weiß man ja nicht nur aus den Akten, aber auch aus Erzählungen. Und dass viele, die in seinen Kreis waren und die auch gar nicht, sagen wir mal, direkt sozusagen mit diesen Verbrechen zu tun hatten, würde das auch so beschreiben. Ja, hat andauernd von Sex gesprochen, hat auch in diese SMS und in E-Mails, also mit Freunden, immer so diese sexualisierte Anspielung gemacht. Also man hat, es kann einem passieren, dass man hier und da mal einen schmutzigen Witz erzählt oder so, aber das war nicht in dieser Maß. Das war bei ihm, glaube ich, fast zwanghaft. Und hat auch sehr viel Sex gehabt und wollte dann jeden Tag mit verschiedenen Frauen Sex haben. Das war also, ich sag mal, über ein normalen Maß hinaus. Aber für mich war das immer ein Machtspiel, was ich dann auch über Ghislaine und seine Beziehung zu ihm da erforscht habe. Das ging ja irgendwie immer um Macht. Also Macht über die junge Frauen, ist richtig. Manchmal spricht man schon von Opfer. Ich weiß nicht, da ist es mir manchmal ein bisschen unbequem, denn ich glaube, dass auch in den Akten, da sind auch viele Frauen da abgebildet oder teilweise identifizierbar, die sich vielleicht, es gibt auch viele von ihnen, die sagen, ich bin doch kein Opfer in dem Sinne. Ich habe mein Leben, da geht weiter, das war ein ganz furchtbarer Schnitt, das war ein Verbrechen und ich hoffe, wir hören dann vielleicht mal von vielen von ihnen und dass dann, das wir können ja leider nicht mehr ermitteln gegen Jeffrey Epstein, hat ja bekanntlich selber umgebracht, aber dass wenn man dann sagt, ah ja, nicht, sie waren Opfer, absolut in dem Sinne, sie wurden dann geopfert von Jeffrey Epstein und von Ghislaine Maxwell. Aber ich glaube, wir müssen da ein bisschen vorsichtig sein, dass wir dieses Trauma nicht nochmal wiederholen und dass wir das auf sie zwingen. Sie sagen, sie müssen sich identifizieren. Das wollen viele nicht und es sind auch, ich höre von Kollegen hier, die das auch so erforschen, hunderte von Fällen hier. Es ist wirklich ein sehr, sehr düsteres Bild. Aber ja, es war auf jeden Fall ein Machtspiel. Auch Sie haben Finanzdschungle zu Jeffrey Epstein gesagt, das ist völlig richtig. Er hat auch mit Finanzen, mit anderen Mitteln seine Macht ausgeübt. Ja? In der Politik nicht nur durch Sex. Wir sind ja alle natürlich fasziniert durch Sex, aber Finanz, Macht, Politik, immer ein Machtspiel, über anderes zu wissen und das auszubauen.
Erwina, wie geht die amerikanische Gesellschaft damit um? Ist denn das Schicksal dieser jungen Frauen egal? Spielt das eine Rolle in der öffentlichen Diskussion in den USA?
Bestimmt. Also es gibt viel Interesse darin. Aber also ich glaube, es hat sich ein bisschen verändert. Am Anfang gab es viel Druck gegen die jungen Frauen, von Jeffrey Epstein selbst und von seinen Alliierten. Und wir hatten dieses Gespräch noch nicht gehabt. Jetzt sieht es sehr anders aus. Aber also in diesen neuen Dokumenten zum Beispiel geht es nicht so viel über die Verbrechen von Epstein. Wir lernen nicht so viel darüber. Jetzt ist es wirklich ein Gespräch über Macht und Geld in Amerika und über die Verhältnisse zwischen mächtigen Leuten und
Epstein. Interessant ist ja, die USA gelten ja als ein besonders prüdes Land, was Sexualität angeht. Jetzt liest man, die Aufgabe von Ghislaine Maxwell wäre es unter anderem gewesen, ihrem Chef Jeffrey Epstein dreimal am Tag einen Orgasmus zu verschaffen. Solche Details, die werden ja in der Öffentlichkeit auch breit getreten. Sie haben ja schon die MAGA-Bewegung angesprochen. Ist das für Trump, der ja ein sehr guter Freund war, dann auch gefährlich, überhaupt gefährlich für die Elite in den USA?
Ja, das finde ich sehr interessant. Also natürlich während der Kampagne von 2016 haben wir gelernt, was Trump gesagt hat über Frauen. Und es war wirklich seiner Basis egal. Und es ist schwierig für mich genau zu verstehen, warum das so ganz anders war. Aber Das war ein Schwerpunkt für die MAGA-Bewegung, die Epstein-Akten zu veröffentlichen. Und Trump hat versprochen, dass er das machen würde. Und dann, das wird ein sehr großes Thema. Und das war wirklich das erste Thema, das eine Spaltung zwischen Trump und der MAGA-Bewegung gemacht hat.
Herr Laufer, Sie haben das jetzt auch aus Ihrer Kenntnis der Vorgänge. Gibt es da ein wiederkehrendes Muster? Nicht nur, wie man junge Frauen da rekrutiert hat, sondern eben auch von die andere Seite. Sexorientierte, sexsüchtige Männer, die man dann gleichzeitig da auch noch anderweitig belangen konnte. Das sollen ja auch Filmaufnahmen, Fotos jede Menge gemacht worden sein. Gibt es da ein Muster, das immer wieder von Epstein angewendet wurde?
Also was man sehen kann, ist, es gibt sehr viel Material, das einfach zeigt, wie die geködert wurden, auch nach seiner ursprünglichen Verurteilung 2008 noch. Teilweise Frauen, die den Namen nach, würde ich mal sagen, im weitesten Sinne aus Osteuropa zu stammen scheinen, die dann von ihm Geld bekommen haben für dies oder für jenes, teilweise auch um Geld gebeten haben. Und jetzt kann man natürlich auch dann drüber streiten, wie viel davon wollten die vielleicht. Im Endeffekt ist es Machtmissbrauch, was da stattfindet. Das ist eine Variante von Prostitution womöglich. Die Frage ist, wie freiwillig ist das, was die dann letztendlich tun? Man muss sich diese ganzen Fälle letztendlich einzeln anschauen. Und das ist aufgrund der Lage, die es da momentan gibt, natürlich sehr, sehr schwierig, weil aus guten Gründen die Betroffenen ja geschwärzt sein sollten. Und selbst das hat nicht so ganz funktioniert, was sich herausgestellt hat, weil eben auch teilweise identifizierende Merkmale nicht geschwärzt waren.
Aber Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, war alles zu lesen.
Es gab ganz viele solche Sachen. Es gibt auch ein besonders absurdes Beispiel, wo man sich wirklich mal fragen muss, wie die da vorgegangen sind. Da gibt es so ein Foto von drei Frauen, die irgendwo am Strand zu sehen sind. Und sie sind offensichtlich oben ohne, oben drüber ist ein schwarzes Viereck. Und bei der einen dieser Frauen schaut einfach die Brust raus. Wer hat das gemacht?
Herr Bartmann, es ist ja auffällig, auf der Täter- und Profiteurseite stehen fast immer ältere, sehr mächtige Männer. Auf der Opferseite fast nur sehr junge Frauen. Was sagt dieses Muster über den Machtmissbrauch gerade in elitären Milieus aus?
Ja gut, in elitären Milieus ist es nicht ungewöhnlich, dass das im Wesentlichen ältere Männer sind. Also man braucht in der Regel eine gewisse Zeit, um in Spitzenpositionen zu kommen, und dann ist man eben älter. Gegenüber jungen Frauen hat man damit automatisch ein Machtgefälle. Das ist aber dasselbe wie Lehrer gegenüber Schülerinnen. Da gab es jetzt in Erfurt ja mehrere Fälle. Das heißt, es geht immer auch um Machtmissbrauch. Und diese älteren Männer wissen, dass sie diese Macht haben. Aber das geht eben nicht nur gegenüber diesen jüngeren Frauen, sondern die haben auch Macht auf anderen Gebieten. Also wenn es um politische Kontakte geht, wenn es um Geschäfte geht, die sind gewohnt, ihre Macht, an die sie sich gewöhnt haben, weil sie sie schon länger haben, überall einzusetzen, wenn es ihren Interessen nutzt. Das ist der gemeinsame Nenner, völlig unabhängig davon, ob es um sexuellen Missbrauch geht oder um Politik oder um Geld. Mhm. Es ist immer dasselbe. Sie nutzen ihre Macht aus.
Ist denn der Fall Epstein, Hartmann, ein Extrembeispiel oder eher ein besonders gut dokumentiertes Beispiel dieses weit verbreiteten Problems?
Es ist die Ausnahme. Also die Elite-Netzwerke, die es ansonsten gibt, konzentrieren sich auf Geld und politische Macht. Dass da Sex, also ich sage jetzt mal normalerweise, wenn Männer in solchen Positionen außerhalb ihrer Beziehung oder Ehe Sex haben wollen, dann buchen die einen Escort-Service und eine Frau für 3.000 bis 4.000 Euro die Nacht. Das gibt es ja regelmäßig. Das ist der Normalfall. Das ist ein Geschäft einfach. Das sind Sexarbeiterinnen, die wissen, was sie tun, die auch sehr gut bezahlt werden. In diesem Falle ist das völlig anders. Jeder wusste auch, es ist illegal. Und das ist das Besondere, aber die Ausnahme an diesem Netzwerk. Im Kern gab es einen Kreis von Männern, die wussten, dass sie etwas machen, was illegal ist. Und das schweißt ungeheuer zusammen, weil jeder weiß, wenn das offenkundig wird, fallen alle.
Das muss also ein besonders gut funktionierendes und verschwiegenes Netzwerk sein. Frau Elvoy, Sie haben ja eine Dokumentation über Ghislaine Maxwell produziert. Welche Rolle hat denn in diesem ganzen pädokriminellen Umfeld das Versprechen von Aufstieg, von Karriere oder Schutz gegenüber diesen jungen Frauen gespielt?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, alles da ist sehr verschlüsselt und vernetzt. Das ist richtig. Und das haben wir ja gerade von den anderen Gästen gehört. Aber ich glaube da, so wenn man schaut bei Ghislaine Maxwell und ihre Rolle, sie hat sich dann so einen Scherz habe als Executive Producer von Jeffreys Leben beschrieben. Ja, das heißt, sie war für alles zuständig, sozusagen Mädchen für alles, nachdem die Beziehung, die romantische, sexuelle Beziehung schon vorbei war. Das heißt, sie hat ja nicht nur alles im Griff gehabt, was war sein Haushalt, sein Reisen, wie er überhaupt, wenn man an Jeffrey Epstein herankommen wollte, und das wollten auch viele, das haben wirklich viele, auch aus der Politik hier aus Großbritannien, aber auch, man sieht da auch in Frankreich, das sind auch führende Figuren da in der Politik schon mit einbezogen und in dieser ganze Skandal, und das wird wir wissen ja längst noch nicht alles, und natürlich auch in Amerika, sie war sozusagen ein bisschen, das war an Ghislaine hat man sich gewandt, und das sieht man auch in den Akten. Ich habe mal auch schnell, wie alle ein bisschen gegoogelt, wer dann alle noch in Kontakt zu Ghislaine waren, und da sieht man so ein bisschen eine Mischung aus Hotelmanagerin und wie sich rausstellt, auch die Zuhälterin und die Frau, die so in diesem sexuellen Sinne da alles für Jeffrey Epstein da entweder mit organisiert hat, dass sie Frauen angeschafft hat, und das ist natürlich auch eine Art von Macht und Machtausübung. Das geht ja über ihn sozusagen in diese finanziellen Kreise. Ich bin da keine Verschwörungstheoretikerin, und ich bin ja auch nicht eine, die sagt, alle, die Vermögen sind, die müssen alle irgendwie Verbrecher sein. Aber man hat ja genau dasselbe gesehen. Sie haben dann mit den Erwartungen und Hoffnungen und Strebungen von vielen, vielen in ihrem Bekanntschaftskreis gespielt, damit sie möglichst viel Macht ausüben. Das sieht man ja gerade in Großbritannien in diesem politischen Skandal hier. Darum dreht es sich ja nicht konkret daran, dass alle Politiker irgendwie
sexuelle Jungen Mädchen wollen.
Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein.
Ne? Das Stichwort war Großbritannien. Es gibt ja da auch, Epstein hatte ja auch Kontakte zu exklusivsten britischen Clubs, zum Beispiel in Cambridge. Da war der britische Premierminister auch Mitglied gewesen. Wir haben gerade, Michael Hartmann hat es gesagt, so Chorgeist. Sie halten wie Pech und Schwefel zusammen. Das wird nach außen völlig abgeschottet. 2008 ist Epstein ja verurteilt worden schon mal. Zu einer lächerlichen Strafe, Deal mit der Staatsanwaltschaft. Danach hat er offenbar nahtlos weitergemacht. Wieso ist es da nicht zu diesem Bruch gekommen? Auch nicht nur, was jetzt Epsteins Tätigkeit angeht, sondern auch seine Verbindungen zu all diesen mächtigen Leuten.
Ja, das ist die große Frage. Also es gibt mehrere Leute, die jetzt Probleme haben deshalb. Also zum Beispiel Howard Lutnick, der Handelsminister von Donald Trump, hat vorher gesagt, er hatte keinen Kontakt mit Epstein, danach er schon verhaftet wurde. Und jetzt wissen wir, das stimmt nicht. Also er hatte mehrere Kontakte. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, also er sollte seinen Job verlieren. Und also es gibt so viele große Namen in diesen Akten. Elon Musk, Bill Gates, Bill Clinton, Hillary Clinton.
Und die jetzt am Monatsende ja aussagen werden, Bill und Hillary Clinton vor dem Kongress.
Genau, und das ist auch natürlich sehr, sehr wichtig und sehr interessant. Es ist historisch, dass ein ehemaliger Präsident und eine ehemalige Außenministerin gezwungen wurden, auszusagen über Epstein. Sie wollten das nicht, aber der Druck ist so stark jetzt.
Jetzt ist ja, Herr Laufer, sind ja da nicht nur in den USA viele beteiligt gewesen oder viele Namen genannt worden. Zunächst mal, wenn sie Namen genannt werden, heißt das noch lange nicht, dass sie Beschuldigte sind. Das zieht sich ja auch nach Großbritannien, nach Norwegen, Frankreich auch. Da geht es um den früheren Kulturminister Jack Lang. Auffallend war auch Norwegen und natürlich Großbritannien. Das war ja schon bekannt, dass der nicht mehr Prinz Andrew da mit Epstein eng verbunden war. Er hat sich ja auch mit der Frau, die dann später Selbstmord begangen hat, glaube ich, verglichen. Die Frage ist, was heißt das eigentlich, wenn so viele Royals, die norwegische Kronprinzessin steckt da ja auch mit drin, Mette Marit, so viele Royals mit dem mit Epstein verbunden waren?
Also ein Eindruck, den ich habe von dem, was ich bisher gelesen habe, und das ist natürlich auch ein bisschen Interpretation dann aufgrund dessen, aber Epstein war jemand, der beschrieben wurde von anderen Leuten als jemand, der keine Scham, keine Reue gezeigt hat. Jemand, der aus dem Gefängnis rauskam mit einer Tat, von der ich sagen würde, eigentlich kommt man damit eher nicht wieder zurück in die Gesellschaft, geschweige denn in diese Art von Gesellschaft. Und er hat das einfach durchgezogen. Das war lange bevor irgendjemand über Cancel Culture oder so geredet hat. Das gab es da einfach sozusagen nicht. Und das also dieser Mann, der wieder in der High Society ankommt, und der schart um sich herum andere Leute, die besonders berühmt sind, besonders...
Kann man sagen, dass die bruchlos quasi diese Bekanntschaften und dieser Missbrauchsring fortgesetzt worden ist nach seiner Haft?
Also es scheint mir schon so, dass das relativ zügig so weiterging. Ich meine, da müsste man jetzt im Einzelfall natürlich gucken, was zwischendrin war und ob es sich dem einen oder anderen erklärt hat oder so. Das weiß man natürlich dann auch nicht. Aber letztendlich... ist meine persönliche Vermutung, mein persönlicher Eindruck aufgrund dieses Materials, dass es Leute gibt, wie dann beispielsweise die aus Königshäusern, die es gewohnt sind, dass jeder Schritt, den sie machen, in irgendeiner Form beobachtet wird von Boulevardmedien. Und jetzt haben sie da jemanden, der das durchlebt hat, wovon man nicht zurückkommt, es trotzdem geschafft hat und wieder da ist, dass sie sich von ihm auf eine Art vielleicht auch gesehen haben, dass sie das Gefühl hatten, in seinem Beisein können sie auf eine Art Kontrolle irgendwie verlieren. Das war ja schon ein Charakterzug, der sich bereits vor seiner Haftstrafe angedeutet hatte, wenn man an das Foto mit dem ehemaligen Prinzen Andrew denkt. Weil so, wie man da diesen Mann sieht, lässt man sich normalerweise ja nicht fotografieren. Das ist ja Wahnsinn.
Jetzt ist ja, Frau McElroy, noch etwas anderes im Vereinigten Königreich passiert im Zusammenhang mit Epstein. Es geht nicht nur um Ex-Prinz Andrew, sondern auch um einen früheren Minister und den früheren Botschafter in Washington, Peter Mandelson, der ja offenbar mit Epstein sehr eng zusammen war, ihn gut gekannt hat. Sie waren eng befreundet. Das war bei seiner Berufung als Botschafter nach Washington schon bekannt, hat aber nicht dazu geführt, dass diese Berufung zurückgenommen worden ist. Jetzt ist der zuständige Premierminister Keir Starmer unter schwerem Feuer. Was lässt sich da eigentlich sagen? Er hat das, es war vielleicht nicht jedes Detail bekannt, aber er hat trotzdem sehenden Auges jemanden mit hoher Vorbelastung nach Washington als Botschafter geschickt. Ausgerechnet der Botschafter der Königin, wenn man so will, in den USA. Was sagt das über Starmer aus?
Ja, Starmer sagt von sich selber, es war ein gravierender Fehler gewesen. Er hat sich, glaube ich, überzeugen lassen, dass Peter Mandelson eine sehr große Figur in den letzten 20 Jahren der Labour-Partei, auch sehr eng an diesem Tony Blair-Projekt, dieser erfolgreiche, kann man sagen, dieser Neuaufstellung der Zentristen in Großbritannien und linke Zentristen, die lange an der Macht waren, die teilweise auch, ja, auch international so Bewunderung erzeugt haben, wie dass sie das aus der alten Sozialdemokratie etwas Neues herausholen und formen konnten. Das heißt, Peter Mandelson hat hier so ein bisschen so einen Zaubertouch, diesen Ruf gehabt. Und dann hat Keir Starmer, der nicht besonders nah an Mandelson dran war, aber als neuer und ziemlich unerfahrener Premierminister, da hat er von anderen gehört, ja, Peter Mandelson, das ist der Richtige da für Washington unter Trump. Trump ist sehr schwierig. Man muss ja auch jemand haben, der gut mit ihm kann, der die ganze Gesellschaft und die Szene, zum Beispiel High Society-Szene, Finanzszene in den Staaten gut kennt. Also kein normalsterblicher, so Beamte, Diplomat. Und dann ist es dann dazu gekommen, und das ist richtig, es war schon bekannt, und das wurde dann darüber berichtet, dass Peter Manson diese Freundschaft mit Epstein hatte. Wir wussten, allerdings muss man fairerweise sagen, man wusste nicht, wie tief die Wurzeln waren, dass Epstein und Manson hatten, so wie ich dann jetzt aus den Akten lese, fast, wenn nicht jeden Tag, aber oft in der Woche, sehr oft miteinander geemailt, gesimst, wie auch immer, getroffen. Es gab eine Abhängigkeit von Epstein. Das hat Sommer nicht gewusst. Aber dass Epstein schon verurteilt wurde, wie gesagt, und wie erzählt hier in der Sendung, das war dann schon in der Öffentlichkeit. Und da fragt man sich, wie konnte das dann so weit kommen? Man muss ja auch sagen, das gab es auch ein bisschen in den Medien, haben alle so, es gab Fragen, aber haben auch viele gesagt, das ist so typisch Peter. Er kennt ja alle, auch wenn sie die Berüchtigten
Darf ich noch mal
sind. Und
nachfragen,
vielleicht
Frau
haben wir auch
Ellwanger?
alle ein bisschen ein blindes Auge gehabt. Man kann
Frau
man das auch
Ellwanger, darf
so
ich da mal
sagen.
kurz nachfragen? Er soll ja auch Staatsgeheimnisse verraten haben. Er war ja Finanzminister gewesen. Übrigens Prinz Andrew ja lange Zeit auch Handelsbeauftragter der britischen Regierung. Auch da sollen Informationen an Epstein abgeflossen sein. Das heißt also, da haben sich zwei
Er war
wichtige.
kein Finanzminister, das ist eine kleine Korrektur, er war Businessminister in der Regierung. Das ist auch hier ausschlaggebend, denn er hat ja Infos. Das war nach der Finanzkrise, war natürlich eine sehr brenzlige Zeit in unser allen Staaten, und wie man damit umgeht, und das war auch sehr wichtig, und wie man die Entscheidungen trifft und was das bedeutet, um das zu interpretieren und dann natürlich auch mit der Finanzwelt dafür zu vereinbaren. Und dann hat er eigentlich Infos vom Finanzminister genommen und sie an Epstein weitergespielt. Das ist Dame. Und da kann man schon sagen, das ist ein Verrat, und das wird ja auch so hier gesehen. Er ist jetzt aus der Partei raus, also nicht nur aus der Partei raus, aber jetzt hat Starmer auch definitiv gesagt, er wusste, davon konnte er nicht wissen, aber dass es so weit gekommen ist in diese Beziehung, und das muss man ja auch immer aber mal sagen, wegen Epstein, dass die Dinge, die man für unglaublich hält, sind immer wieder passiert. Und das ist diese dunkle Welt und diese Anziehungskraft von Jeffrey Epstein natürlich auch eine große Schuld von denen, die sich eingelassen
Jetzt
haben.
lässt sich ja, hat man von Leuten, die so in politischen, wirtschaftlichen Führungspositionen sind, kann man das sagen, die sind auch in gewisser Situation, wenn sie meinen, sie können nicht erwischt werden, sehr risikobereit.
Viele sind risikobereit, aber ich glaube, dass die einfach so weitergemacht haben, hat entscheidend damit zu tun, dass dieses erste Verfahren so glimpflich ausgegangen ist. Denn das hat für all diese Leute gezeigt, wir haben so viel Einfluss, selbst in einem offiziellen Gerichtsverfahren, dass im Grunde nichts passiert. Gleichzeitig waren sie alle in diesem engeren Kreis, wussten, dass sie illegale Dinge gemacht haben. Und ich sage noch mal der Vergleich mit den Kirchen in Deutschland. Das hat auch die ersten Verlautbarungen schon vor längerer Zeit gegeben, dass es das gibt. Dann hat es einzelne Bischöfe gegeben, die das offensiv angegangen sind. Es gibt bis heute Bischöfe, die extrem defensiv da zur Sache gehen und ihre Leute schützen. Und auch das funktioniert immer noch. Und das ist, wenn das funktioniert, heißt das für die Betroffenen, wir haben eine Chance, da rauszukommen. Wir müssen nur all unsere Macht einsetzen. Und der Preis, der winkt, ist ja hoch. Ich meine, wenn man jetzt anguckt, wie viele Köpfe rollen, die wussten schon, was auf dem Spiel steht, und haben dementsprechend auch Druck gemacht.
Herr Laufer, lässt sich denn anhand der Files rekonstruieren oder der Verdacht zumindest erhärten, dass der russische Inlandsgeheimdienst da seine Finger mit im Spiel hatte? Dass es also, denn Epstein hat ja über den früheren norwegischen Ministerpräsidenten Kontakte zu Russland geknüpft. Der Herr Jagland, glaube ich, heißt er. Hatte ja Putin auch gut gekannt, hat auch im Europarat immer verhindert, dass es Sanktionen gegen Russland gibt nach der Annexion der Krim. Lässt sich da irgendetwas rausholen?
Das kann sein. Ich habe die letzten Tage in diesen Files verbracht, allerdings in einer anderen Ecke dieser Files. Deswegen kann ich dazu jetzt nichts sagen.
Was bedeutet das jetzt eigentlich, wenn tatsächlich diese Verbindungen Epstein-Putin gibt es ja? Es gibt ja, FBI hat ja behauptet, glaubt einer Quelle, dass Epstein Putins Vermögensverwalter im Westen war. Vielleicht hat Putin ja auch eine Gegenleistung erwartet. Jetzt gibt es ja Menschen, die sagen, oder Beobachter, die sagen, das könnte sogar noch die Sicherheitsinteressen westlicher Staaten gefährden. Ist da was dran?
Ich weiß auch nicht genau, natürlich. Aber wir wissen, dass Epstein behauptet hat, dass er Informationen über Trump zu den Russen verkaufen wollte. Wir wissen nicht, was das genau bedeutet. Es ist sehr interessant, weil natürlich in der ersten Zeit von der ersten Präsidentschaft von Donald Trump hatte er viele Probleme, dieses Skandal über die Verhältnisse mit Russland. Jetzt kommt das wieder und natürlich für viele Leute wäre das ein Grund für Verschwörungstheorien oder für Theorien, die vielleicht ein bisschen mehr mit Realität zu tun haben.
Aber es gab einen Artikel in der Zeit und da fand ich am Schluss ein Argument sehr plausibel, weil das spekulieren ja alle. Und das Argument dieser Zeitjournalisten war, Epstein hat mehrfach versucht, Kontakt zu Putin aufzunehmen. Das ist dokumentiert und er hat keine Resonanz bekommen. Er hat es mehrfach versucht, ohne dass von russischer Seite ein Entgegenkommen es gegeben hat. Und das spricht meines Erachtens eher gegen alle diese Spekulationen, ohne dass man das jetzt beweisen kann. Aber ich fand das Argument sehr plausibel. Man muss sich nicht bemühen, einen Kontakt herzustellen, wenn man ihn schon hat.
Es kommt ja jetzt, Herr Laufer, wenn diese ganzen Dinge im Unklaren bleiben, wenn vieles noch nicht recherchiert ist, noch nicht klar ist, noch nicht dokumentiert ist, können ja auch Deepfakes sein, also Falschinformationen. Das ist ja ein wunderbarer Nährboden für Verschwörungstheorien.
Die Epstein-Akten sind eine Projektionsfläche für alles und jeden, was auch immer man drin sehen möchte. Ob es das jetzt gibt oder nicht, man wird es vermutlich auf die eine oder andere Art drin finden. Ob es um Russland geht, ob es um die Eliten geht, von denen ich ja auch glaube, wenn man das jetzt so nennen möchte, dass es die in irgendeiner Form da drin natürlich gibt, im Sinne von mächtigen Menschen, die Dinge tun, die sie mit Sicherheit nicht hätten tun sollen. Das ist klar und gleichzeitig ist es halt auch wahnsinnig politisch aufgeladen durch die Vorgeschichte, durch die Nutzung im Wahlkampf durch Trump, durch die Geschichte, er wollte es erst nicht veröffentlicht haben, er wollte es erst veröffentlicht haben, dann wieder nicht, dann musste er irgendwann. Also kombiniert damit, dass mittlerweile Leute quasi mit dem iPhone im Bett sitzen und sich da durchwühlen können, parallel zu Journalistinnen und Journalisten in großen Teams, in den Newsrooms auf der ganzen Welt. Es ist eine komplett absurde Situation eigentlich. Und da landet im Netz eben auch ganz viel ohne jeglichen Kontext. Das sieht auf den ersten Blick vielleicht irgendwie aufregend aus, bedeutet vielleicht rein gar nichts oder ist vielleicht der nächste große Skandal. Er könnte schon jetzt hinter der nächsten Ecke lauern sozusagen. Es ist wirklich außergewöhnlich.
Könnte das Trump noch in irgendeiner Weise gefährlich werden, die Epstein-Files?
Also es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, der Epstein-Fall hat ihn schon geschädigt, weil wir jetzt wissen, dass es... dass seine Basis nicht gut geeinigt ist. Das war ganz unklar. Und jetzt, also wenn Tucker Carlson zum Beispiel oder andere Leute mit großen Stimmen in...
Das ist ein bekannter Moderator im US-Fernsehen.
Genau, sehr, sehr rechts, sehr kontrovers. Also auch Tucker Carlson gegen Trump etwas zu sagen hat, ist das wirklich gefährlich für ihn politisch? Also und jetzt sehen wir, dass Leute wie Marjorie Taylor Greene, eine Abgeordnete, die auch sehr rechts immer sehr hinter Trump war, sie hat jetzt einen großen Riss mit Trump. Ich glaube, wir haben diese Schatten schon gesehen. Was jetzt passiert? Also was jetzt passieren wird, weiß ich nicht. Kann das Einfluss
auf die Kongresswahlen haben im Herbst? Kann das Einfluss haben?
Es kann sein. Ja. Ich glaube, dass es nicht so viele Wähler gibt, die meistens über Epstein wählen. Also es gibt natürlich wirtschaftliche Probleme, es gibt politische Probleme, es gibt Auslandsprobleme, auch wenn die nicht so interessant für amerikanische Wähler sind. Aber ja, ich kann nicht sein, dass es keine Rolle spielen wird.
Ja. Was muss ich denn eigentlich, um es vielleicht damit auch abzurunden hier in der Sendung, was muss ich denn eigentlich konkret ändern in der Gesellschaft, im Selbstverständnis einer Gesellschaft, damit man solchen Netzwerken in Zukunft das Handwerk legen kann?
Ja, man müsste als erstes mal nüchtern auch mit der Frage Epstein umgehen. Also wenn ich mir die Medienlandschaft angucke, Sex and Crime beherrscht die gesamte Diskussion. Es gibt ja auch andere Netzwerke. Also es gibt die ENAGS, es gibt die Polytechnicien, es gibt den Ballington Club, es gibt ganz viele, also Brooks oder Carlton Clubs in London. Das sind alles Netzwerke, die sich konzentrieren eben auf andere Dinge, auf Geld und auf Macht, politische Macht. Da müsste man darüber diskutieren, wie das möglich ist, dass solche Netzwerke so lange existieren. Und ich sage jetzt mal ein Beispiel von Frankreich. Ende der 90er Jahre gab es einen Ministerpräsidenten der Sozialistischen Partei, Lionel Jospin. Gleichzeitig war der Chef des Arbeitgeberverbandes, der Erbe des Wendel-Konzerns, eines der größten Konzerne, Ernest-Antoine de Sellières. Die beiden kannten sich so gut, die haben 3 Jahre zusammen an der ENA studiert, danach waren sie 3 Jahre im Corps Diplomatique im selben Zimmer im Außenministerium am Quai d'Orsay. Die konnten politische Fragen auf dieser Höhe unter 4 Augen oder per Telefon klären. Und das sind Netzwerke, die kommen praktisch nie an die Öffentlichkeit, sind aber für eine Gesellschaft auf Dauer mit viel gravierenderen Konsequenzen verbunden. Und deswegen sollte man aus meiner Sicht erstmal den Epstein-Skandal nutzen, um über Netzwerke generell auf Elitenebene zu diskutieren. Und die Forderung für mich wäre immer, so weit wie irgend möglich Öffentlichkeit herzustellen. Wo gibt es solche Netzwerke? Wer ist da drin? Wie operieren die? Und wie können die gesellschaftliche Entscheidungen beeinflussen? Ja, das machen sie ja.
Frau Beck-Enroy, kann es denn sein, dass Keir Starmer über diese Epstein-Affäre noch stolpert? Das wäre ja jetzt die größte Gefahr für die europäische Stabilität, wenn in England eine veritable Regierungskrise losbrechen würde.
Aber wir sitzen ja schon in der Regierungskrise, nicht nur wegen Epstein. Man muss sagen, da war es schon sehr geschwächt, Keir Starmer, auch durch eigentlich die Leistung der Regierung, sagen wir mal so. Aber dass es schon so eine richtige Staatskrise geworden ist, weil da kommt natürlich die Frage auf, wie konnte man so doof sein, dass man Peter Mandelson als Botschafter nach Washington schickt, nachdem man schon in gewissem Maßen wusste, dass die Hinweise wegen dieser Beziehung zu Epstein schon da waren und präsent waren. Ich würde vielleicht mal auch ein bisschen eine andere Lehre nehmen, wie Professor Hartmann. Man muss ja ein bisschen, ich sage das auch, um das hier in der Politik vielleicht mal ein bisschen, dass wir den Durchblick hier behalten, dass wir differenziert auf solche Dinge sehen und diese Stories, die sind ja auch infamös, die sind auch wild und das gibt es ja auch so, dass das so ein bisschen, man ist manchmal ein bisschen zu interessiert, dass es nur Sex und Crime gibt, wie der andere Herr in der Diskussion sagte. Wenn das, was weiß ich, die Bullingdon Club in Oxford, die habe ich auch gekannt. Da war Ghislaine Maxwell, da waren auch viele, die sagen wir mal, nicht normalsterbliche Studenten, aber wenn man dann sagt, ja, jeder Club ist natürlich ein Nest von Verbrecher, dann verlieren wir vielleicht manchmal unsere Perspektive. Nur wir müssen hier im Auge behalten, was ist wichtig, was ist kriminell und wenn man sowas, wenn man glaubt, dass man das sieht oder vielleicht denkt, hier stimmt was nicht, dass wir das ernst nehmen, aber nicht, dass wir alle über einen Kamm scheren und alle, die, was weiß ich, in einem Nobelrestaurant in Mayfair gehen oder in einem Studentenclub in Oxford Sexualverbrecher in Epsteins Kreis sind. Ist mir so ein bisschen diese Verschwörungsidee, und das sage ich, Professor Hartmann hat das nicht gesagt, aber da müssen wir sehr vorsichtig sein. Ne?
Dann halten wir jetzt mal fest, nach dem, was Sie sagen, dass also nicht jeder Club, das hat ja hier auch niemand behauptet, da verstrickt ist, aber es geht ja auch um Machtfragen und wie sich Menschen mit viel Macht da auch verhalten. Damit sind wir auch am Ende der Sendung. Ich bedanke mich bei Anne McElroy nach London, Michael Hartmann, bei Daniel Laufer und Aaron Wiener hier im Studio bei uns. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde links oder Mitte. Welchen Kurs nimmt die SPD? Bleiben Sie bei uns.